Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und wir blicken heute auf blühende Landwirtschaften zwischen Oder und Elbe, 30 Jahre nach dem Mauerfall, und auf sterbende Wälder, die mit Hitze und Trockenheit nicht mehr klarkommen. Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. 30 Jahre nach dem Mauerfall hinkt der Osten Deutschlands wirtschaftlich hinterher. Die Produktivität ist niedriger als im Westen, ebenso wie die Löhne und das Rentenniveau. Das sorgt für Verdruss. Aber es wird dabei manchmal auch vergessen, was ganz gut gelaufen ist. Dass die Arbeitslosigkeit in Thüringen oder Sachsen niedriger ist als in Nordrhein-Westfalen. Oder dass die Landwirtschaft zwischen Oder und Elbe heute ziemlich gut dasteht. Auch weil viele Bauern dort frühzeitig auf biologischen Anbau gesetzt haben. Und damit auch maßgeblich geholfen haben, die steigende Nachfrage nach Bioprodukten in Deutschland abzudecken. Thilo Schmidt hat sich im Ökodorf Brodowin umgehört.
In der Endmoränenlandschaft des Biosphärenreservats Schorfheide-Korin, nordöstlich von Berlin, liegt das kleine Bauerndorf Brodowin. Bis 1990 bewirtschaftete hier eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG, die Ländereien. Aus den LPGs der DDR wurden nach der Wende vielfach Agrargenossenschaften. Das war auch in Brodowin nicht anders. Was anders war, die Brodowiner fingen bereits 1990 an, auf biologische Landwirtschaft zu setzen. Als Peter Krenz, damaliger Bereichsleiter der LPG und heutiger Geschäftsführer des Ökodorfs Brodowin, diese Idee vortrug, zeigte ihm manch ein Bauer einen Vogel.
Aus der heutigen Sicht auf jeden Fall noch in Betracht sehr, sehr verrückt, weil es unvorstellbar war, zur damaligen Zeit so einen Strukturwandel zu machen.
Auf einer Versammlung beschlossen die Anteilseigner der LPG, also die Landbesitzer und Angestellten, dann die Überführung der LPG in eine Agrargenossenschaft und die Umstellung des Betriebs auf biologischen Anbau. Und zwar nach den besonders strengen Richtlinien des Anbauverbandes Demeter.
Und Brodowin von der Basis her hatte sehr viele aktive Leute und auch Leute, die auch vorangedrängt haben, auch sehr viele Umweltschützer. Die Kirche war sehr aktiv. Es war eine gute Rahmenbedingung als Start für diese neue Struktur.
Noch im gleichen Jahr investierte ein Ehepaar aus West-Berlin in das gerade erst gegründete Ökodorf Brodowin. Die Genossenschaft wurde in eine GmbH überführt. Dass die Brodowiner das alles selbst entscheiden konnten, lag auch daran, dass die landwirtschaftlichen Flächen kein Volkseigentum waren, sondern eine Besonderheit in der DDR, Privateigentum.
Ein Glück der damaligen Zeit war, dass die Treuhandanstalt oder die BVVG, wie sie später hieß, hier nur sehr geringe Flächenanteile hatte und man dadurch sehr gut über sein eigenes Schicksal entscheiden konnte.
Sagt Ludolf von Marzahn, der seit 2006 Mehrheitsgesellschafter und an der Seite von Peter Krenz Geschäftsführer des Ökodorfs Brodowin ist. Denn die volkseigenen landwirtschaftlichen Flächen in der DDR, die es auch gab, wurden von der Treuhand gnadenlos privatisiert. Das hat zum Ausverkauf des Ostens beigetragen und auch dazu, dass Agrarland zum Spekulationsobjekt geworden ist. Der Winter naht und in Brodowin häufen gerade Radlader zerhäckselten Mais an. Der wird mit einer Plane zugedeckt. Die Silage dient als Winterfutter für die 220 Milchkühe. Die ehemaligen LPGs sind durch ihre großen Strukturen ein Erfolgsmodell und sind sogar wirtschaftlicher als die eher kleinbäuerlichen Höfe im Westen. Dennoch mussten sie sich nach der Wende neu erfinden. Ludolf von Malzahn.
Bis zur Wende waren die Tierproduktion und die Pflanzenproduktion getrennt. Das musste zusammengeführt werden. Es gab eine Baubrigade, die nicht mehr weitergeführt wurde. Ein Kindergarten, der zum Betrieb gehörte, eine Gaststätte und, und. Es waren viele Bestandteile, die eigentlich unter landwirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen Platz mehr hatten in dem Betrieb. Und so gesehen kam es natürlich auch zu Kündigungen und einer sehr harten Zeit für viele Mitarbeiter. Aber es sind eben wirklich viele in der Landwirtschaft geblieben. Und das war das Besondere an Brodowin. Es hat nämlich zur Folge gehabt, dass nach der Wende nie mehr als 5% Arbeitslosigkeit im Dorf geherrscht haben.
Und das liegt auch daran, dass die Brodowiner ihre eigene Molkerei aufbauten und Milch, Quark und Käse selbst herstellen und selbst vermarkten. Das Ökodorf verkauft an Bio-Supermärkte in Berlin und beliefert 2000 Berliner Haushalte direkt. Heute arbeiten im Ökodorf Brodowin 140 Mitarbeiter, mehr als je zuvor.
Also wir hatten fast immer Vollbeschäftigung sozusagen. Also wir sind sehr glücklich darüber und unser Dorf hat sich ja auch positiv entwickelt. Wir haben ja auch Einwohner zugewonnen. So im Gegensatz zu anderen Uckermärkern Dörfern, sag ich mal, wo sehr viel Abwanderung ist. Und wir haben immer einen Kindergarten gehabt und der Schulbus war immer voll. Also das hat uns eigentlich auch ermutigt, diesen Weg auch weiter zu gehen. Wir freuen uns auch über die ganzen Ferienwohnungen, die entstanden sind. Wir haben jetzt über 70 Betten im Ort und wir haben 420 Einwohner.
Das Ökodorf ist ein Großbetrieb mit 220 Kühen, 300 Ziegen, 1800 Legehennen und 1600 Hektar Acker und Grünland. Und das alles in Bioqualität. Geht das zusammen? Es geht, sagt Alexander Gerber. Gerber ist ehrenamtlich Vorstandsmitglied beim BÖLW, dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, und hauptberuflich im Vorstand des Anbauverbandes Demeter, nach dessen Grundsätzen das Ökodorf wirtschaftet.
Das ist einer unserer Vorzeige-Ökobetriebe. Und man kann also sozusagen die ökologische Qualität eines Betriebes nicht an seiner Größe festmachen.
In Brandenburg liegt der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern bei über 12%. Damit liegen die großen ostdeutschen Agrarländer in der Spitzengruppe der Bundesländer. Ohne die großen Betriebe aus dem Osten, sagt Gerber, hätte es den Bio-Boom der letzten 20 Jahre gar nicht geben können.
Wir haben tatsächlich die Situation gehabt, dass wir durch die Umstellung zahlreicher Betriebe auf ökologischen Landbau im Osten natürlich deutlich mehr Ware hatten als vorher im Markt und dass das tatsächlich einherging zeitgleich mit dem Einstieg von Discountern und konventionellen Supermärkten in den Biomarkt und dadurch tatsächlich die Ware, die benötigt wurde, auch im größeren Maßstab da war.
Discounter beliefern die Brodowiner nicht. Das verhindert allein schon der Preis der Demeter-Produkte. Der erklärt sich mit den Anforderungen, die weit über die des staatlichen Biosiegels hinausgehen. Geschäftsführer Ludolf von Malzahn.
Wir werden oft besucht von Landwirten, Biolandwirten, aber auch konventionellen. Und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich drei konventionelle Landwirte gewinnen konnte, umzustellen auf Demeter und uns heute ihre Milch zu liefern. Wir sind ein Beispiel für eine andere Art der Landwirtschaft.
Dass das alles funktioniert, konnte 1990 keiner absehen. Die Wirtschaft zwischen Oder und Elbe war zusammengebrochen. Und von Bio-Lebensmitteln wollte kaum jemand etwas wissen.
Also 1990 war einfach noch nicht das Jahr der ökologischen Landwirtschaft. Die Nachfrage hat sich erst über die Jahre wirklich dahin entwickelt, wo sie heute ist. Aber das konnte man damals so nicht erahnen. Insofern kann man diese Idee der Brodowiner und diesen Schritt eigentlich auch als sehr prophetisch betrachten.
Auch sein Mitgeschäftsführer Peter Krenz, der schon die Geschicke der LPG mitbestimmte, ist stolz auf das, was in Brodowin erreicht wurde. Und dazu zählt auch, was er seit einigen Jahren beobachtet. Das Leben kehrt zurück auf die Felder und Wiesen.
Also wenn man sieht, wie sich die Natur und die Tierwelt entwickelt hat in den letzten Jahren und was da zurückgekommen ist, die Feldlerchen zum Beispiel auf unseren Äckern oder der Seeadler, und das ist auch ein Zeichen als Indikator, dass der Weg nicht verkehrt ist. Diese Effekte sieht man leider erst nach 25 Jahren.
Thilo Schmidt über das Ökodorf Brodowin in Brandenburg. Der deutsche Wald ist in Gefahr, wieder einmal, muss man vielleicht sagen, denn nach dem sauren Regen in den 80er Jahren macht ihm heute der Klimawandel zu schaffen. Die Sommer werden wärmer und trockener und das verkraften viele Bäume nicht. Sie sterben ab. Dietrich Mehl sieht das seit Jahren mit Sorge. Er ist Oberförster in der Schorfheide nordöstlich von Berlin. Dort betreut er 22.000 Hektar Wald. Und er hat festgestellt, schlecht gewappnet gegen Trockenheit und Hitze sind vor allem die großflächig angelegten Kiefern- und Fichtenplantagen. Er setzt sich deshalb für eine naturgemäße Waldwirtschaft ein. Was das heißt, weiß Charlotte von Bernsdorf. Sie hat ihn auf einer Tour durch den Wald begleitet.
Ja, hier können wir jetzt mal so eine Borkenkäferstörungsfläche anschauen. Hier sind also jetzt Fichten abgestorben, weil es einen Borkenkäferbefall gegeben hat, der allerdings wiederum Folge dieser zwei aufeinanderfolgenden heißen Sommer ist, wo die Fichte hier eben sehr drunter gelitten hat, sehr wenig Widerstandskraft hatte und dann leichtes Opfer für den Borkenkäfer war.
Dietrich Mehl steht vor einer abgestorbenen Fichte und entfernt die lockere Rinde des vertrockneten Baumes.
Oh. Hier sieht man immer solche Gänge oder dann eben auch hier. Ne? Die hinterlassen dann solche ganz speziellen Muster auf dem Holz. Man kann erkennen, dass die Fichte versucht, sich auch zu wehren. Die versucht, Harz zu produzieren und dem Käfer sozusagen den Gang zu versperren.
Die Fichte leidet hierzulande am meisten unter dem Klimawandel. Aber auch andere Baumarten haben schwer zu kämpfen. Das Bundesministerium spricht von 105 Millionen Festmetern Schadholz und 180.000 Hektar Wald, die in den vergangenen 2 Jahren in Deutschland aufgrund der Trockenheit verloren gingen. Das sind beunruhigende Zahlen. Und weil das ganze Holz den Markt überschwemmt, sind die Holzpreise im Keller. Dramatisch für Waldbesitzer. Einen Grund für den schlechten Zustand des Waldes sieht der Förster Dietrich Mehl in den Monokulturen, also dem großflächigen Anbau einer einzigen Baumart. Denn die sind für Schädlinge und Brände besonders anfällig. In den Waldflächen nahe Templin, die Mehl nach den Prinzipien der naturgemäßen Waldwirtschaft betreut, sieht man die heute kaum noch. Stattdessen eine mehrschichtige Waldstruktur aus Laub- und Nadelhölzern. Und das habe sich bewährt, sagt er.
Wenn man hier mal so reinschaut, ne, da kann man also nichts erkennen, dass es der Kiefer irgendwie schlecht gehen würde dort oben. Ne?
Aber andernorts geht es dir nicht so gut.
Andernorts gibt es große Probleme im Moment, auch mit der Kiefer, ja.
Hier in der Schorfheide wachsen unter dem Schirm der alten Kiefernbestände inzwischen unterschiedlichste Baumarten. Jetzt im Herbst leuchten durch die kahlen Stämme gelbe Buchenblätter, rosafarbene Traubenkirschen, die roten sternförmigen Blätter des Ahorns und die weißgefleckte Rinde von Birken.
Entscheidend ist, dass nicht alte Monokulturen durch neue Monokulturen ersetzt werden. Dass also tatsächlich Mischwälder entstehen, und zwar Mischwälder, die einen deutlichen Schwerpunkt also auch bei Laubbaumarten haben, weil die Effekte, die so ein Laubwald hat, sind einfach sehr wichtig. In Laubwäldern wird einfach viel mehr Grundwasser abgegeben, als das in Nadelforsten der Fall ist. Aber auch die Beschattungssituation, also das Kühlen von Wäldern.
Mischwälder sind also kühler und besser gegen Hitze gewappnet. Trotzdem setzen viele Waldbesitzer auf großflächige Fichten- und Kiefernbestände, weil es angeblich wirtschaftlicher ist. Denn Nadelhölzer wachsen schneller und bringen deshalb auch schneller Geld. Diese Form des Waldbaus folgt einem festen Zyklus. Erst wird eine Baumart flächenweise gepflanzt und später die gesamte Altersgruppe auf einen Schlag maschinell geerntet, wobei der Boden leidet und kahle Flächen entstehen. Die naturgemäße Waldwirtschaft geht hingegen schonend mit dem Boden um und beurteilt jeden Baum einzeln. Die schlechten werden gefällt und die guten dürfen weiter wachsen. Das bedeutet mehr Aufwand, führe aber langfristig zu einem stabilen und gesunden Waldsystem, das dem Klimawandel besser standhalten könne, sagt Dietrich Mehl. Und die naturgemäße Waldwirtschaft habe auch wirtschaftliche Vorteile.
Also wenn man hier drunter schaut, insbesondere in diese Verjüngung hier, dann ist das alles ein Geschenk.
Dietrich Mehl deutet auf eine kleine Waldfläche mit jungen Laubbäumen. Es ist der natürliche Nachwuchs, der hier ganz von alleine wächst. Wenn man den nutze, könne man auf kostspielige Pflanzungen weitgehend verzichten, sagt er.
Andersrum hätte das 5.000 Euro und mehr gekostet, wenn man das künstlich hätte begründen wollen. Also ein ganz enormer ökonomischer Vorteil. Dann ist es so, dass wir die Bäume, die oben noch wachsen, versuchen bis zu einem Optimalzeitpunkt der Nutzung, wo die also ihr Wertoptimum haben, auch wachsen zu lassen.
Der naturgemäßen Waldwirtschaft steht jedoch noch ein weiterer Punkt im Weg, das Wild. Es ist ein uralter Streit zwischen Jägern und Förstern. Die Jäger haben gerne viel Wild im Wald, aber das Wild beißt die jungen Triebe der nachwachsenden Laubbäume ab. In der Schorfheide hält Förster Mehl die Wilddichte konstant gering. So können die jungen Laubbäume hier ohne teure Umzäunung wachsen, erklärt er. Wir besichtigen noch ein weiteres Waldstück. Dietrich Mehl geht voran und bleibt vor einer toten Buche stehen. Es ist ein wichtiger Faktor für die Artenvielfalt, totes Holz auch mal im Wald stehen zu lassen.
Hier für mich immer auch ein sehr interessantes und ein sehr wichtiges Waldbild, weil man hier sehen kann, es sind mehrere alte Buchen da, die rein äußerlich keine gute Holzqualität aufweisen, dafür aber ökologisch natürlich enorm wichtig sind. Da kann man zum Beispiel ganz viele Spechthöhlen erkennen. Links bei dieser Buche sieht man eine Fledermaushöhle. Da wächst der Stachelbart aus dem Buchenstumpf da zum Beispiel.
Was ist der Stachelbart?
Das ist ein sehr seltener Pilz, der ein sehr guter Zeiger im Hinblick auf Naturwaldsituationen ist. Das bedeutet also, hier sind die Dinge offensichtlich ganz gut im Gleichgewicht.
Immerhin 800 Millionen Euro Hilfsgelder hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner bei dem von ihr einberufenen Waldgipfel im vergangenen September zur Verfügung gestellt, um dem Waldsterben zu begegnen und Waldbesitzer zu entlasten. Die Frage ist aber, wie die Gelder eingesetzt werden. Nutzt man sie für nachhaltige, naturgemäße Waldwirtschaft oder werden einfach wieder neue Monokulturen angepflanzt? Dietrich Mehl schlägt vor, jetzt vor allem in Personal zu investieren. Denn naturgemäße Waldwirtschaft erfordere Zuwendung und Zeit.
Hallo, wer bist du denn?
Das ist Jagdhund Betty.
Dietrich Mehl macht sich Sorgen um den Wald. Aber er ist zuversichtlich, dass dieser dem Klimawandel standhalten kann, wenn wir jetzt schnell die richtigen Weichen für eine naturgemäße Waldwirtschaft stellen.
Charlotte von Bernsdorf über naturgemäße Waldwirtschaft.